Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist, und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Zwischen den ersten, halb verfallenen Lehmkarten hörten sie plötzlich deutsche Kommandorufe. Sie glaubten, ihren Augen nicht mehr trauen zu können, als sie um eine Ecke bogen und sahen, wie ein alter Feldwebel in Wickelgamaschen eine Gruppe von 30 oder 40 Soldaten auf einem glatt getrampelten Platz zwischen den Bauernkarten in bester soldatischer Tradition schliff. Bei einigen Lanzern kam beinahe so etwas wie Rührung auf. Die anderen hofften angesichts der Proportionen des Feldwebels endlich auf etwas zu fressen. »Stillgestanden«, kommandierten die Gamaschen. »Richt euch, Augen geradeaus, und wenn jetzt 20 Weiber vorbeilaufen, da zuckt nicht mal ein Gedanke.« Nachdem er diese recht unwahrscheinliche Befürchtung hinsichtlich der Ablenkungsmöglichkeiten seiner Untergebenen geäußert hatte, eilte er schnaufend über den Platz, ließ vor Hans die Hacken knallen und die rechte Hand halbkreisförmig zur Mütze zucken. Es handelte sich bei ihm um den Hauptfeldwebel Schmidt, Angehöriger ihrer neuen Division, 2. Ausbildungsbataillon, ehemalige Bäckereikompanie. Hans, erleichtert, den richtigen Mann gefunden zu haben, teilte ihm mit, dass er Befehl habe, 40 Mann von ihm zu übernehmen, um vor Borodkin den Frontabschnitt zu stabilisieren. »Jawohl, Herr Leutnant«, bellte Schmidt, »wir sind mit der Grundausbildung beinahe durch.« Hans bemühte sich darum, zumindest ein wenig Anerkennung zu heucheln, dann verlangte er für sich und seine Männer etwas zu essen. Die Beflissenheit des Feldwebels verwandelte sich in tiefen Kummer. Er würde ja gern, aber man habe selber nichts, und das Wenige, das man noch habe, müsse er auf strikten Befehl zurückhalten, und außerdem... Hans richtete den Blick demonstrativ auf Schmidts Bauch, doch ehe der Feldwebel vorbringen konnte, dass dessen Umfang allein auf eine seltene Drüsenerkrankung zurückzuführen sei, klang eine ängstliche Stimme auf. Sie gehörte einem der Soldaten der Ausbildungskompanie, der es entgegen aller Vorschriften wagte, das Wort ungefragt an einen Vorgesetzten zu richten. Schmidt sprang ihn mit vorquellenden Augen an. »Maul halten, Sie Stinkstiefel! Sie reden nur, wenn...« Der Leutnant, der hoffte, von dem Mann etwas über die Essensvorräte zu erfahren, unterbrach den Feldwebel ungeduldig. »Schon gut. Treten Sie vor. Reden Sie. Was gibt's?« Der Soldat machte einen Schritt nach vorn, stand stramm, wie man es ihm beigebracht hatte, und starrte den Leutnant an, wie ein junger Hund, der Schläge erwartet. »Wir sind alle nur Bäcker«, stammelte er. »Sie können uns nicht an die Front schicken, Herr Leutnant. Von uns hat noch keiner ein Maschinengewehr bedient oder eine Handgranate geworfen. Wir können nur Brot backen.« »Ruhe«, brüllte der Feldwebel so laut, dass ihm seine Stimme kurzzeitig entglitt. »Herr Leutnant, ich habe den Leuten in der kurzen Zeit eine optimale Ausbildung zuteilwerden lassen und...« »Sicher, sicher«, beschwichtigte Hans müde, damit der Feldwebel endlich die Klappe hielt. Er wandte sich an die versammelten Bäcker, denen deutlich anzusehen war, dass sie alle das Gleiche wie ihr Wortführer dachten. Sie hätten ihm leid tun müssen, aber das taten sie nicht. Im Gegenteil. Er fühlte eine grimmige Genugtuung darüber, dass diese Ja-Sager und Mitläufer, diese kleinen Opportunisten und Feiglinge, die alle mitmarschiert und mitgebrüllt hatten, solange es vorwärts ging, die mitgeraubt und mitgeplündert hatten, die Augen verschlossen und die Verbrechen weggelogen hatten, die genauso jämmerlich versagt hatten wie er, nun auch die gleiche Strafe erhielten. »Sie werden alle mitkommen«, sagte er scharf, »so lautet der Befehl. Ich werde sehen, was ich an der Front für Sie tun kann. Fertig machen zum Abmarsch.« Der Soldat, der gesprochen hatte, gab noch nicht auf. »Herr Leutnant, das ist der sichere Tod für uns. Wir nützen Ihnen doch gar nichts.« Seine Unterlippe begann zu zittern und auf einmal weinte er tatsächlich. »Reißen Sie sich zusammen und stellen Sie sich zu den anderen«, befahl der Leutnant barsch. »Oder wollen Sie vor ein Kriegsgericht?« Der Bäcker blinzelte die Tränen weg. Kalte Angst kroch in seine Augen. »Nein«, sagte er tonlos, Dann noch einmal Nein. Und plötzlich lief er los. Halt, schrie der Leutnant, stehen bleiben. Ohne sich allzu sehr zu beeilen, holte er seine Schusswaffe aus der Pistolentasche. Die Knie des Flüchtenden drohten bei jedem Schritt einzuknicken. Er würde allein aus Entkräftung nicht weit kommen. Am Ende des Platzes stolperte er wie blind geradeaus weiter in den tiefen Schnee und sank dann bei jedem Schritt bis zu den Knien ein, wodurch er sich nur noch im Zeitlupentempo vorwärts bewegte. Die Frontsoldaten murrten über so viel Blödheit, wegen der sie nur länger in der Kälte herumstehen mussten und man außerdem von dem viel wichtigeren Thema der Verpflegung abgekommen war. Die anderen Bäcker senkten beschämt die Köpfe, denn sie sahen ein, wie ausweglos ihre Lage war. Der Leutnant rief den Flüchtigen noch einmal an, dann feuerte er den ersten Schuss in die Luft. Der junge Soldat fiel vor Schreck in den Schnee, rappelte sich jedoch wieder hoch und stolperte weiter, während der Wind den Schnee in einer kleinen Fahne von seiner Uniform wehte. Der Leutnant sah aus den Augenwinkeln, wie der Feldwebel angestrengt mit seiner Pistole zielte. Obwohl er auf Hans nicht den Eindruck eines geübten Schützen machte, drückte er dem Mann den Arm sicherheitshalber nach unten und befahl Gross und Rollo, den Flüchtenden einzufangen. Die beiden machten sich fluchend auf den Weg. Obwohl sie nicht sonderlich schnell liefen, gab es für ihr Opfer in dem tiefen Schnee kein Entkommen. Der junge Soldat blieb plötzlich stehen, zitternd und die Augen so verdreht, dass nur noch das Weiße darin zu sehen war. Er wirkte wie ein Wild, das von Wölfen eingekreist war. Auf einmal hielt er eine Pistole in der Hand und richtete sie auf Rollo. In diesem Moment drückte Hans ab. Der Soldat ließ die Waffe fallen und fasste sich mit beiden Händen an die Stirn. Es sah aus, als versuchte er, sein Blut festzuhalten. Dann fiel er tot in den Schnee. Rollo trat wütend nach der Leiche. Dumme Sau! Gross zog ihn zurück. Spar dir die Luft, er spürt's nicht mehr. Er hob die Pistole des Toten auf, zog das Magazin aus dem Griff. Es war leer. Toller Schuss, Herr Leutnant, gratulierte Hauptfeldwebel Schmidt ehrfürchtig. Da merkt man gleich die Fronterfahrung. Gross zeigte Hans stumm das leere Magazin. Der Leutnant packte den dicken Feldwebel am Kragen. Das haben Sie gewusst! Das hätten Sie mir sagen müssen, Sie Idiot! Schrie er ihn an. Er drohte dem zitternden Mann mit Kriegsgericht und Fronteinsatz, bis dieser jammernd seine letzten Reichtümer anschleppte, einen halben Sack Mehl und ein Kilo Butter. Der Leutnant befahl ihm, damit Pfannkuchen zu backen. In einer der Lehmhütten sank er erschöpft auf eine Pritsche. Ihm war übel. Der Bäcker war der erste Deutsche, den er erschossen hatte. Aber war das wirklich etwas anderes? War der Unterschied der Nationalität nicht nur eine zynische Illusion? Ungefähr so, als wäre es schlimmer, einen mit einer roten Jacke zu erschießen, als einen mit einer blauen? Im Grunde nahm er den Tod dieses Mannes nur deshalb wichtig, weil er glaubte, ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Gross hatte recht. Das Töten war längst nur noch Selbstzweck.
Was für Menschen waren das, die dann vor Ort noch ausgebildet wurden? Waren die davor schon im Kessel oder wurden die extra von Deutschland dahin gebracht?
Nein, das waren Leute, die normal hinten in der Etappe waren und die jetzt mit eingekesselt wurden. Man muss sich ja vorstellen, dass der Kessel ungefähr 60 auf 40 Kilometer groß war. Und da waren natürlich jetzt viele mit drin, die normal hinter der Front 30, 40 Kilometer in der Etappe standen, eben unter anderem eben auch Verpflegungskompanien, wie zum Beispiel Bäcker, die normal natürlich nicht gekämpft haben. Also der Prozentsatz kämpfende Truppe zur Versorgung, Organisation, Stab war bereits im Zweiten Weltkrieg oft 5-6:1 und heute in modernen Armeen ist er noch bedeutend höher. Das heißt, auf jeden kämpfenden Soldaten kamen 5 bis 6, die ihn versorgt haben. Und diese Leute, die waren jetzt eben mit im Kessel und da die Soldaten ausgingen, wurden die durch eine Schnellausbildung gejagt und es nahm dann teilweise tatsächlich so absurde Formen an, wie hier beschrieben, dass die wirklich nochmal durch eine Art Grundausbildung durchgingen, um dann an die Front geworfen zu werden und die hatten dort natürlich nicht die geringste Chance, die sind meistens sofort gefallen.
Aber aus Deutschland selbst wurde kein Nachschub mehr geliefert an Soldaten.
Nein, also bis auf ein paar wenige Spezialisten, die man dann noch gemeint hat, im Kessel zu brauchen, oder ein paar Stabsoffiziere, wurden keine Mannschaften mehr in den Kessel reingeflogen. Man hatte ja alle Hände voll damit zu tun, die Leute, die dort waren, zu versorgen. Und es ist ja nur höchst unzureichend gelungen. Also die Luftwaffe hat höchstens ein Zehntel, teilweise noch weniger von dem täglichen Verpflegungsbedarf einfliegen können. Das war von Anfang an völliger Irrsinn zu glauben, man könnte diesen Kessel aus der Luft versorgen. Göring hat es idiotischerweise Hitler garantiert und wie immer haben Görings Versprechen natürlich keinerlei Wert gehabt.
Gab es in dem Kessel dann auch wirklich junge Menschen, die vielleicht sogar noch minderjährig waren und trotzdem gekämpft haben?
Auf russischer Seite gab es das vereinzelt. Es kommt ja auch eine Figur von einem Jungen vor, der zunächst kämpft und dann den Deutschen teilweise beim Nachschub hilft und dann eben auch ein tragisches Schicksal erleidet. Auf deutscher Seite gab es das im Kessel nicht. Also die Deutschen haben dann erst ab Herbst 1944 verstärkt Minderjährige im Kampf eingesetzt. Das waren dann Hitlerjungen, die dann nochmal eine Schnellausbildung erhalten haben und an die Front geworfen wurden. Von denen sind auch sehr viele gefallen und das war auch völlig aussichtslos und vergeblich. Da wurden also noch viele Kinder, kann man sagen, völlig sinnlos geopfert und das ist eins der letzten Bilder, die es von Hitler gibt, ist, wie er vor dem Bunker solchen Hitlerjungen Orden verleiht, die eben gegen die übermächtige russische Armee gekämpft haben.
Und in welchen Bereichen und in welchen Gegenden wurden dann diese Minderjährigen als Soldaten hergenommen? Wo wurden die eingesetzt?
Ja, zunächst als Flakhelfer, also am Boden, um Flugzeuge zu orten und abzuschießen. Und dann eben ab 1945, als dann die sowjetische Armee und auch die amerikanische, englische Armee auf deutschem Boden stand, wirklich auch an der Front. Also die wurden dann teilweise mit geballten Ladungen losgeschickt und sollten Panzer knacken, was natürlich nur die allerwenigsten geschafft haben. Und die wurden 1945 dann richtig im Kampfeinsatz an der Front verheizt.
Du hast vorhin erwähnt, dass auf einen Soldaten ungefähr 5 bis 6 weitere Menschen gekommen sind. Was für Funktionen hatten die und waren die dann auch direkt in Stalingrad?
Da der Kessel ja, wie gesagt, ziemlich groß war, hat es da eben die Etappe auch mit erwischt bei der Einkesselung. Und da waren natürlich viele Ärzte, auch Sanitäter betroffen. Da war natürlich der ganze Nachschub mit betroffen. Da die ganze Versorgung, die waren alle mit im Kessel, soweit sie nicht das Glück hatten, so weit hinten zu sein, dass es sie nicht erwischt hat. Aber wie gesagt, also da gab es schon viele im Kessel, die keine Frontsoldaten waren.
In der Textstelle, die du vorhin vorgelesen hast, ist es ja so, dass Hans den Bäckern den Fronteinsatz ja wirklich gönnt. Gab es oder war es normal, diese Feindseligkeit zwischen der Front und den hinteren Reihen?
Also, Streitigkeiten zwischen der Front und der Etappe gab es eigentlich ständig. Da es natürlich so war, dass die hinten in der Etappe häufig noch genug zu essen hatten. Die hatten es schön warm, die hatten teilweise auch dann die Frauen. Und die vorne lagen auf gut Deutsch in der Scheiße. Und wenn es zum Beispiel zum Rückzug kam, was ja dann ab spätestens Herbst 43 nur noch der Fall war, dann haben natürlich die hinten in der Etappe, vor allem natürlich auch die Stabsoffiziere bis hin zu den Generälen, die vorne immer so lang kämpfen lassen, bis sie sich aus dem Staub machen konnten. Und das wussten die an der Front natürlich und haben sie deswegen besonders gehasst. Also, dass man vorne verheizt wurde, damit der Herr General und sein Stab und oft auch die Quartiermeister sich noch in Sicherheit bringen konnten, das wusste man. Und das fand man natürlich alles andere als gut.
An dieser Stelle möchten wir auch auf das neue Buch Das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors von Christoph Fromm hinweisen. Es ist nicht nur eine Satire, die den deutschen Fernsehbetrieb aus der Sicht eines Drehbuchautoren schildert, sondern auch das Spiegelbild einer Gesellschaft, das nachdenklich stimmen sollte. Christoph Fromm ist unter anderem mit der Lola und dem Grimme-Preis ausgezeichnet und hat in dem Roman seine beinahe 40-jährige Tätigkeit als Drehbuchautor auf ebenso kritische wie humorvolle Art und Weise verarbeitet. Das war die 28. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad.